Deutschlandfunk Interview.
Gesundheitsminister Jens Spahn, er muss sich derzeit mit recht schlechter Presse muss erleben. Einige Stimmen haben Sie in unserer Presseschau gehört, auch von Opposition und vom Koalitionspartner muss er sich deftige Kritik gefallen lassen. Das Impfen verläuft nach wie vor schleppend und jetzt hat Spahn seine Ankündigung zum 1.3. könnten sich alle Bürger kostenlos testen lassen, einpacken müssen. Am Telefon begrüße ich jetzt den Gesundheitsminister Jens Spahn, CDU-Vize. Schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen, Herr Heckmann.
Herr Spahn, die Opposition spricht von Totalversagen. Rolf Mützenich von der SPD nennt Sie einen Ankündigungsminister. Wie sehr haben Sie Ihre Ankündigung bereits bereut?
Na, das ist ja nicht die Kategorie, sondern die Kategorie ist, was ist notwendig in dieser Pandemie und in dieser Phase der Pandemie. Und wenn es um das Testen geht, halte ich es für unbedingt notwendig, dass wir die Tests, die jetzt mehr zur Verfügung stehen als noch vor 2-3 Monaten, die Schnelltests, jetzt auch nutzen, um mehr Sicherheit zu geben im Alltag, um jetzt auch gerade die Phase von schrittweisen Lockerungen bei gleichzeitig schwieriger Lage der Mutation auch absichern zu können. Und ja, der 1.3. wird es jetzt nicht werden, aber ich bin sehr sicher, meinen Vorschlag, deutlich mehr zu testen, um mehr Sicherheit zu geben, den wird es geben.
Das heißt, würden Sie im Nachhinein sagen, dass Ihr Vorstoß doch ein bisschen vollmundig war?
Wir hatten ja ein in sich rundes Konzept, das sich auch anlehnt an dem, was Österreich, was Dänemark machen, den Bürgerinnen und Bürgern quasi einen Bürgertest anzubieten, eben sich testen lassen zu können in den Testzentren, in Apotheken, die sich als Testzentren sehen, bei Dienstleistern, die von den Gesundheitsämtern beauftragt werden. Diese Infrastruktur ist ja an vielen Stellen schon da. Ich war mir mit Finanzminister Scholz einig, auch über die Finanzierung, sodass wir innerhalb der Bundesregierung das auch gut abgestimmt hatten. Aber ja, es gab noch Fragen aus den Ländern vom Ministerpräsidenten und daraufhin haben wir eben entschieden, es mit denen auch am 3. März noch zu besprechen.
Welche Fragen sind das? Was hat den Ausschlag gegeben, dass es nicht genug Schnelltests gibt, dass die Kosten nach wie vor ungeklärt sind? Oder was hat dazu geführt, wirklich diese Frage jetzt doch nochmal zu vertagen?
Na, es gibt sozusagen einen Folgeschritt, der zu besprechen ist. Das eine ist ja das Angebot zu machen, dass jeder sozusagen nach eigener Einschätzung sich auch testen lassen kann, auch nach einem Bedarf, etwa zum Reisen. Wir sehen in Österreich, in Dänemark, dass das etwa 2,5% der Bevölkerung am Tag auch nutzen. Das ist darstellbar, finanziell und organisatorisch. In dem Moment, wo Sie aber sagen, Sie knüpfen bestimmte Öffnungsschritte, bestimmte Besuche, etwa von Veranstaltungen oder von Geschäften, auch an Testergebnisse, ist natürlich der Testbedarf deutlich höher, der finanzielle wie auch die Zahl der Tests, die notwendig sind. Und diese Debatte ist hinzugetreten in den letzten Tagen und macht dann eben nochmal, glaube ich, dann auch Sinn, das miteinander zu koppeln.
Aber war das nicht absehbar, dass diese Debatte hinzutritt?
Naja, manchmal geht es in der Politik schnell. Die hat sich tatsächlich übers Wochenende denn dann entwickelt. Und dann geht es ja am Ende auch nicht irgendwie um mich und meine Befindlichkeiten oder die Befindlichkeiten von jemand anders, ob es jetzt Herr Mützenich oder Herr Spahn ist. Am Ende geht es darum, dass wir gut dieses Land durch diese Pandemie führen, dass wir in dieser schwierigen Phase der Pandemie gute abgestimmte Konzepte mit den Ländern finden. Und deswegen bin ich sehr sicher, es wird im März deutlich mehr Tests geben als in der Vergangenheit. Wir werden die neuen Möglichkeiten von Schnell- und Selbsttests, die deutlich mehr verfügbar sind, nutzen, um Sicherheit zu geben. Aber es wird sich eben um einige Tage verzögern.
Und wir sind ja bisher ohnehin schon hinten dran, nicht nur beim Impfen, sondern auch bei den Tests in Österreich. Da spielen Schnell- und Selbsttests schon lange eine Rolle. Zweimal wöchentlich werden alle Schülerinnen und Schüler und Lehrer getestet. Wieso haben wir das nicht schon längst in Deutschland, bevor die Schulen wieder aufgemacht haben?
Das sind ja auch Konzepte, an denen die Länder arbeiten, die in den Ländern und durch die Länder umgesetzt werden, in den Schulen und in den Kitas. Das ist nun wirklich originelle Zuständigkeit auch der Länder. Die Lehrerinnen und Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher werden schon regelmäßiger getestet, beziehungsweise können sich nach Schulungen auch selbst testen. Und wenn wir jetzt die Selbsttests haben, Sie wissen, wir haben gestern die ersten drei zulassen können, auch nach Prüfung der Qualität. Das ist mir übrigens wichtig. Die Tests sollten auch schon in den allermeisten Fällen die richtigen Ergebnisse bringen. Also nach Prüfung der Qualität werden jetzt auch die Selbsttests, die in Österreich eingesetzt werden, bei uns mehr und deutlich verfügbar
aber
werden und können dann auch dort helfen.
Aber warum dauert das so lange? Warum sind andere Länder da so viel schneller?
Nun, ich habe mir das in Österreich angeschaut. Ich beschreibe das jetzt nur. Das sind halt unterschiedliche Angänge. In Österreich bestätigen die Unternehmer schriftlich, dass mit ihren Tests die Qualität in Ordnung ist. Bei uns prüft die Behörde tatsächlich auch die Unterlagen der Unternehmen, schaut, ob die Gebrauchsanweisung eine ist, die auch jemand so verstehen kann, dass er den Test gut machen kann und dass die Qualität des Tests, dass es Studien dazu gibt, wie häufig tatsächlich das Ergebnis stimmt und wie häufig auf 100 Tests gesehen es nicht stimmt. Und übrigens die wir gestern zugelassen haben, sind fast alle nah an 100% oder sind nach an 100% alle drei dran. Und das ist mir wichtig. Ein Test, der nur zu 60% oder 70% das richtige Ergebnis bringt, der kann auch viel Unheil anrichten, wenn er in falscher Sicherheit liegt. Und deswegen haben wir zwei unterschiedliche Herangehensweisen in beiden Ländern.
Drei davon wurden gestern zugelassen. Sie haben es erwähnt. Sie haben auch gesagt, Sie gehen davon aus, dass diese Produkte in den nächsten Tagen verfügbar seien in den Läden. Wann ist damit zu rechnen?
Ja, das entscheiden natürlich zuallererst auch die Hersteller. Es wird wie bei allem, was neu ist, was neu zugelassen ist, jetzt auch langsam hochwachsen. Also das heißt jetzt nicht, dass gleich übermorgen in allen Regalen in Deutschland diese Tests verfügbar sind. Das habe ich auch gestern im Bundestag sehr klar gesagt. Aber ich weiß andersrum auch, weil wir ja diesmal nicht auf Apotheken oder Drogerien beschränkt sind bei diesem Test, sondern tatsächlich eher in allen Bereichen, im Einzelhandel, im Discounter, in der Drogerie verfügbar sein wird, dass eben sehr hochvolumig jetzt auch Verträge geschlossen werden können und dass wir sicherlich in den nächsten Tagen, ich kann jetzt nicht sagen auf den Tag genau, sind ja Verträge zwischen Hersteller und dem Handel, in den nächsten Tagen diese Tests sehen werden. Ich habe gestern schon die erste Werbe-E-Mail für einen solchen Test als Bürgersparen sozusagen auf meinem privaten Account bekommen, neben vielen anderen Werbe-E-Mails. Und deswegen, das bin ich sehr sicher, wird sich das jetzt im März verändern. Das ist eine neue Qualität.
Neue Qualität. Jetzt sagt aber Ute Teichert, die Chefin des Bundesverbands der Ärztinnen und Ärzte des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Tests alleine bringen nichts. Es müsse geklärt werden, wie man sich bei einem positiven Testergebnis zu verhalten hat. Es sei völlig offen, bei wem sich diese Personen dann melden müssten. Gibt es da nicht schon wieder die nächste Regelungslücke?
Es ist ja nicht eine Frage von Regelung, sondern von Empfehlung. Wir können und wollen ja nicht kontrollieren, was die Leute zu Hause tun. Wir werden Empfehlungen abgeben, die gibt es ja auch schon. Wer in einem Selbst- oder Schnelltest positiv ein Ergebnis hat, sollte zur Bestätigung einen PCR, also einen Labortest, auch machen lassen.
Und wenn er es nicht tut?
Dann weiß jemand zumindest, dass er positiv getestet ist. Und ich gehe davon aus, Herr Heckmann, dass 90%, 95%, vielleicht sogar noch mehr Prozent der Bürgerinnen und Bürger in dem Wissen, dass sie für andere ansteckend sind, ihr Verhalten schon mal verändern. Die Alternative ist ja, dass man es nicht weiß. Wenn man es weiß, kann man sein Verhalten verändern. Und ich appelliere, und wir werden dazu natürlich auch aufklären, informieren, Social-Media-Kampagnen machen, dass wenn jemand eben ein positives Testergebnis hat, dass es dann nochmal überprüft wird durch ein PCR-Ergebnis und dass man sich dafür entweder bei seinem Hausarzt oder über 11.6, 11.7 bei einer Praxis anmeldet. Also idealerweise telefonisch anmelden vorher, nicht einfach hingehen mit dem Risiko, andere anzustecken.
Das heißt, das bleibt eine freiwillige Entscheidung desjenigen, der sich da hat testen lassen oder sich selber getestet hat.
Na, ich frage mal andersrum, Herr Heckmann, wenn jemand zu Hause bei sich in der Küche den Test macht, kommt positiv raus, was würden Sie denn vorschlagen? Sollen wir dann...
ich bin nicht der Gesundheitsminister.
Ich frage mich immer, was trauen wir den Bürgern zu? Wie viel Verantwortung sie tatsächlich übernehmen und auch für sich übernehmen wollen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger dieses Landes, wenn sie bei einem Selbsttest ein positives Ergebnis haben, erstens ihr Verhalten verändern, weil sie wissen, dass sie ein Risiko sein könnten für sich und für andere, indem sie andere anstecken. Und dass die allermeisten dann auch den Kontakt suchen zu einem Arzt, um zu besprechen, wie es dann weitergeht und vor allem, um das auch zu bestätigen. Übrigens, wenn Sie falsch positiv sind, also das Ergebnis positiv anzeigt, obwohl Sie es nicht sind, was auch vorkommen kann, dann kann eben der PCR-Test Ihnen ja auch Sicherheit dafür geben, dass es eben Fehlalarm war. Und ich sehe keinen anderen Weg, aber ich finde auch keinen anderen vernünftigen Weg, als gerade bei Selbsttests, wie der Name schon sagt, auch auf Selbstverantwortung zu setzen. Wir können ja nicht in jeder Küche kontrollieren.
Herr Spahn, Sie haben gestern eine Aktualisierung der Impfverordnung in Kraft setzen lassen. Demnach können sich seit gestern Lehrerinnen, Lehrer, Erzieher impfen lassen, weil sie einem höheren Risiko ausgesetzt sind. Die Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, Alina Buix, die war hier vor 2 Tagen im Deutschlandfunk im Interview, die sieht das sehr kritisch.
ich das ehrlich beantworten soll, habe ich sehr gemischte Gefühle. Ich kann die politische Motivation nachvollziehen und natürlich sind Kitas und Schulen ein ganz essentieller Bereich der Gesellschaft. Aber die Ständige Impfkommission hat ganz klar gesagt, dass die Datenlage jetzt nicht hergibt, dass sie solche Risiken haben wie die in Gruppe 2. Und da reden wir tatsächlich ja von Patientinnen und Patienten, die aktiv in der Chemotherapie sind oder von Menschen, die in Arztpraxen arbeiten. Und das, muss ich Ihnen offen sagen, macht mir Bauchschmerzen.
Soweit also die Vorsitzende des Deutschen Ethikrates, Frau Büchs hier im Deutschlandfunk. Setzen Sie sich also über die Empfehlungen des Ethikrats hinweg und wie klug ist das?
Ich habe mich mit Frau Büchs dazu auch ausgetauscht und das mit ihr nochmal abgewogen. Ich verstehe, und das ist ja auch unser grundsätzlicher Angang, dass wir vor allem auch schauen auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, die ja zwei Kriterien hat. Das eine ist, wo sind die besonders Verwundbaren, wo sehen wir besonders viele schwere und schwerste, auch tödliche Verläufe. Das sind insbesondere die Älteren und Menschen mit Vorerkrankungen. Und das zweite Kriterium ist, wo sind diejenigen, die auch in ihrem beruflichen Alltag ein besonders hohes Expositionsrisiko haben, sich anzustecken, etwa in der Intensivstation. Covid-19 im Krankenhaus. Und danach wird abgestuft. Und gerade bei Kitas und Grundschulen, und da sind wir uns grundsätzlich auch einig, ist es ein Zwischenbereich, weil sie natürlich bei 3- oder 5-Jährigen nicht so gut Abstand- und Hygienekonzepte umsetzen können wie bei 15-Jährigen und damit die Risiken andere sind.
Absolut.
Und deswegen ist das am Ende eine auch Abwägungsentscheidung, ja. Auch eine politische Abwägungsentscheidung. Entscheidend ist für mich was anderes und für Frau Büchs auch, dass insbesondere Menschen mit Vorerkrankungen trotzdem auch und sehr zeitnah ihr Impfangebot bekommen. Darum geht es ja. Und die Mengen an Impfstoff, die wir verfügbar haben, übrigens gerade mit Blick auf die 18- bis 64-Jährigen und AstraZeneca, die machen aus meiner Sicht diesen Schritt möglich.
Ganz kurz noch zum Schluss. Wie stellen Sie sicher, dass diese vulnerablen Personen, zum Beispiel Krebspatienten, nicht von der Masse von Erzieherinnen und Lehrern verdrängt werden?
Was heißt Masse? Wir haben in Deutschland etwa knapp 1 Million Beschäftigte in den Kitas, in den Grundschulen. Wir haben deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung. Übrigens gerade auch aktuell bei den Ländern deutlich mehr Impfstoff, auch gerade von AstraZeneca für diese Altersgruppe 18 bis 64 zur Verfügung. Entscheidend ist doch in dieser Phase gerade was anderes. Nachdem wir über 3-4 Wochen über einen ja auch von mir angekündigten und erwartbaren Mangel an Impfstoffen gesprochen haben und viele Impfzentren, viele Länder gesagt haben, wir haben hier Strukturen, die würden wir gerne nutzen, kommen wir jetzt gerade in die Phase, wo wir Impfstoff haben, der jetzt dann auch in die Struktur muss und verimpft werden muss. Und deswegen setze ich darauf, dass das jetzt deutlich an Geschwindigkeit gewinnt, dass vor Ort Menschen mit Vorerkrankungen, aber auch die Erzieherinnen und Erzieher ein Impfangebot bekommen und wir deutlich mehr Impfungen haben. Im Moment scheitert dieses Angebot ja nicht daran, dass kein Impfstoff da wäre. Und das ist ja schon mal eine neue Qualität im Vergleich zu vor 4 Wochen.
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn war das live hier im Deutschlandfunk. Herr Spahn, ich danke Ihnen für Ihre Zeit.
Sehr gerne.